Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich heute auf Silke Kind, eine tolle Frau, die ich bereits häufiger getroffen habe und mit der ich ein spannendes Interview führen durfte. Mit Silke spreche ich darüber, wie sie die schwierige Anfangszeit mit starken Medikamentennebenwirkungen gemeistert hat und vor allem, wie sie da wieder rausgefunden hat. Aber sie kennt sich auch gut mit dem Thema Ernährung aus und natürlich mit Tischtennis, denn Silke ist aktiv im Vorstand von Ping Pong Parkinson. Also ich glaube, in dieser Folge ist heute für jeden was dabei. Lass dich inspirieren von Silke. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Silke, ich grüße dich ganz herzlich von Münster nach Fulda. Schön, dass es heute geklappt hat mit unserem Treffen. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, vielen Dank. Hallo Katrin. Viele Grüße zurück von Fulda nach Münster.
Wenn ich so deinen Hintergrund sehe, du hast richtig schön dekoriert.
Ja, also es hängen ja ganz viele Plakate da von Ping Pong Parkinson. Und da sind noch die letzten T-Shirts, die besonderen T-Shirts, Diagnose Tischtennis, die ja vom Lars Rokitta da ins Leben gerufen worden sind. Und dann hängen noch die letzten Medaillen von der Weltmeisterschaft, erst kürzlich in Kroatien und von den German Open dieses Jahr. Das soll auch so ein bisschen Werbung machen für Ping Pong Parkinson. Ich arbeite ja ehrenamtlich dafür.
Ja, und also alle haben auf jeden Fall gemerkt, dass es heute um Tischtennis geht und um Ping Pong Parkinson, aber nicht nur, sondern es geht natürlich auch um dich und deine Geschichte, Silke. Ich kenne dich ja durchaus schon länger. Mir bist du bekannt gewesen als Spitzentischtennisspielerin, weil du warst immer bei den German Open, bei den Weltmeisterschaften ganz oben auf den Treppchen dabei.
Oh Gott.
Da kannst du auf jeden Fall stolz drauf sein. Genau, ich kenne dich aber auch als sehr, sehr engagierte Mitarbeiterin bei Ping Pong Parkinson, wo du wirklich mit ganz viel Herzblut und ganz viel Begeisterung dabei bist. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
Ja, ich bin immer noch am Lachen. Montag hatten wir Halloween und Halloween ist eigentlich bei mir abends immer so, dass die Kerzen vor der Haustür brennen und ganz viele Kinder zu mir kommen. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, da muss ich sofort dran denken. Es waren ganz viele Kinder bei mir vor der Haustür, aber es war eine Gruppe, das waren nur Mädels. Die waren ganz toll geschminkt, toll zurechtgemacht. Und jetzt dachte ich wieder, es kommt entweder Süßes oder Saures. Nein, das kam diesmal nicht. Es kam die Ballade von Theodor Fontane, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
Sag bloß.
Dann haben diese Kinder dieses ganze Gedicht rezitiert und ich war vollkommen baff, dass sie das überhaupt so geschafft haben, dieses lange Gedicht. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Theodor Fontane hat damals schon an Halloween gedacht.
Anscheinend, das sind ja total kulturbeflissene junge Menschen gewesen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, sowas kann einem auch passieren. Na bitte.
Das war so überraschend.
Genau, ja, schön. So, jetzt kommen wir mal von Halloween zum Thema Parkinson. Vielleicht magst du uns einfach noch ein bisschen was von dir erzählen, Silke. Wer bist du so als Mensch? Wie würdest du dich beschreiben? In ein paar Sätzen.
Ja, also ich würde sagen, ich bin eine, die die Spontanität liebt und eigentlich auch den Humor und den Witz immer bei der Sache sieht. Und weil ich finde, das ganze Leben darf man nicht so ernst nehmen, trotz aller Schwere, die man auch so im Alltag zu tragen hat. Und man muss immer wieder neue Lebensenergie finden und das kriegt man nur durch Humor.
Das stimmt, ja. Und jetzt steigen wir doch mal ein ins Thema Parkinson. Wann hast denn du deine Diagnose erhalten? Das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Und wie hast du die Zeit damals so in Erinnerung?
Ja, das war 2013 im Frühjahr. Ich hatte mich damals lange Zeit um meine Eltern gekümmert, denen ging es gesundheitlich nicht gut und dann war es irgendwann mal der Fall, dass ich so ein Zittern im Arm bemerkte, in der Hand, und dass ich beim Schreiben diese Bogen gar nicht mehr richtig hinbekam. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn jetzt die Sache mit meinen Eltern, die war dann so einigermaßen rum, ich hatte sie ganz gut versorgt da, und ich Zeit habe, dann gehe ich mal zum Arzt. Ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gar nichts Böses gedacht und ja, irgendwann haben wir dann einen DAT-Scan gemacht und mein Neurologe hat mir dann gesagt, dass ich Parkinson hätte. Ja, ich habe dann erstmal mit dieser Diagnose gar nichts anfangen können, weil ich wusste gar nicht, was Parkinson ist. Habe das erstmal ein bisschen beiseite gelegt. Also wir haben einen anstrengenden Alltag. Mein Mann, der ist ja selbstständig und wir müssen dann immer sehen, dass wir auch den Alltag dann in unserem Büro dann gut leben. Und das sind viele Dinge vorrangig und sowas tritt dann erstmal zur Seite. Und man achtet dann eigentlich nicht lange drauf und sieht zu, dass man seinen Alltag hinkriegt. Ja, dann nach einem halben Jahr habe ich gedacht, irgendwie, da war ja noch was und habe das wieder so hervorgekramt und habe gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Ich bin eigentlich nie richtig krank gewesen.
Okay.
Und daraufhin habe ich dann beschlossen, ich mache nochmal einen DAT-Scan. Und dann bin ich zur Uniklinik nach Marburg gefahren und habe nochmal einen DAT-Scan gemacht. Dann bestätigte sich das Ergebnis wieder, es ist Parkinson. Und damals war es so, der junge Assistenzarzt, der mir das gesagt hat, dem habe ich gesagt, also das ist, mag zwar Parkinson sein, aber ich bin ja sehr sportlich und das kriegen wir schon. Und da hat er gesagt, da machen Sie sich mal keine Gedanken, egal wie sportlich Sie sind. Diese Krankheit schreitet voran, ob sie es wollen oder nicht. Und dann hatte ich den Salat. Also ich war erstmal wütend auf diese Aussage von dem Assistenzarzt, der mir das einfach so ins Gesicht gesagt hat. Und auch über die Diagnose. Ich war einfach sauer. Richtig sauer.
Ja.
Ja, dann bin ich dann mit dieser Diagnose nach Hause gefahren und habe das meinem Mann gesagt. Später dann auch meinen Kindern. Und habe gesagt, ja, es ist so, man kann sich gut versorgen mit den Medikamenten. Das, was mir der Neurologe dann gesagt hat. Und damit tagtäglich auch ganz gut umgehen kann. Was mir der Neurologe damals mit auf den Weg gab, das war halt, um Gottes Willen, nicht ins Internet gucken.
Hast du das durchgehalten?
Kommt gleich. Also, um Gottes Willen, nicht ins Internet gucken. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Ich verliere immer mehr meine Sicherheit. Wie kriege ich die denn wieder? Diese Begegnung mit meinem Neurologen für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, die haben mir die Sicherheit auch nie zurückgebracht. Ja, und daraufhin habe ich dann beschlossen, doch wieder ins Internet zu gucken und bin auf die Plattform Parkinsonline gestoßen. Das ist ja so ein Internetforum von Parkinson-Betroffenen für Parkinson-Betroffene. Und man kann ganz viel nachlesen, was so die Krankheit anbetrifft und was das Leben mit der Krankheit anbetrifft und so weiter. Und das habe ich dann gemacht und habe auch meine eigenen Fragen gestellt. Und das hat mir dann geholfen, einfach wieder zurückzufinden und die Sicherheit auch zurückzubekommen.
Das ist schön, dass du Parkinson Online gefunden hast, weil ich glaube, es gibt auch viele andere Quellen, die man so finden kann, die einen erstmal total erschrecken und verschrecken auch. Ich glaube, es ist immer gut, sich auf fundierte Quellen auch zu berufen und nicht irgendwas anzugucken oder zu lesen. Ich glaube, ich habe damals irgendwas gelesen und geguckt und war deswegen entsprechend völlig durch den Wind. Parkinson Online, da hatte ich auch schon auf jeden Fall einige Leute, die da aktiv sind bei mir im Podcast. Das ist ein tolles Forum auch, ne, wo man wirklich auch sich die Themen raussuchen kann, die man gerade braucht, und alles andere kann man, aber muss man auch nicht lesen.
Genau, und die persönliche Begegnung ist einmal im Jahr, da kann man hinfahren oder nicht. Bin aber trotzdem immer hingefahren und das hat mir auch sehr gut gefallen und hat mir auch ganz viel gegeben und konnte auch was mit der Krankheit anfangen und habe auch endlich verstanden, was es heißt, Parkinson zu haben.
Mhm. Genau, aber das kann man ja am Anfang sich vielleicht vorstellen oder eine Idee davon kriegen, aber was es tatsächlich heißt, kannst du jetzt vielleicht auch so nach fast 10 Jahren schon für dich ein bisschen beurteilen, ne? Also wie ging es so für dich weiter bis heute?
Ja, der Anfang war überhaupt nicht gut für mich, weil ich habe ja meine ersten Medikamente bekommen. Das waren die Medikamente, die mir nicht gut getan haben. Ich habe damals so ganz schleichend, ganz langsam eine Psychose entwickelt. Das haben natürlich nur die Menschen um mich herum wahrgenommen, die es auch mit mir enger zu tun hatten. Also meine Freundin und meine Familie, mein Mann. Und eigentlich nur diesen Menschen ist es zu verdanken, dass wir uns irgendwann ins Auto gesetzt haben und gesagt haben, so geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt dringend mit dem Neurologen sprechen. Dann haben wir auch ganz schnell einen Termin bekommen. Die Neurologen, die haben gesagt, es hilft alles nichts, sie müssen jetzt sofort hierbleiben, wir müssen das Medikament sofort absetzen, weil wirklich ganz schwerste Folgen könnten passieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich werde nicht stationär bei ihnen bleiben, ich werde wieder nach Hause fahren, weil damals unser Sohn ausgezogen war und ins Studium gegangen war. Meine Tochter war alleine zu Hause, stand vor der Firmung. Ich wollte sie halt nicht alleine lassen und das auch noch wegen dieser Krankheit, wo ich sowieso schon sehr wütend drauf war. Also bin ich wieder nach Hause gefahren und habe beschlossen, den kalten Entzug alleine zu Hause durchzuziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war erstmal eine Zeit lang ungefähr 2 Monate weg von der Bildoberfläche. Habe mich dann auch erstmal so gefühlt wie eine Drogenabhängige. Mhm. Ich kann es also vollkommen nachvollziehen, wenn einem ein Medikament entzogen wird oder eine Droge sozusagen, von der man abhängig ist. Damals habe ich dann mit Dopamin angefangen und das hat mir seitdem eigentlich ganz gut getan. Das war eigentlich der richtige Weg. Da, als ich das dann so ziemlich rum hatte, da habe ich beschlossen, ich werde das jetzt erstmal festhalten schriftlich, weil das darf kein anderer nochmal so durchmachen wie ich, weil ich möchte eigentlich die Menschen davor bewahren und habe dann mit einigen anderen Betroffenen an dieser Broschüre geschrieben, wie geht Parkinson? Das ist ja ein Ratgeber, den man abrufen kann. Das ist eine PDF.
Ah ja, okay, das können wir gerne verlinken. Dann darf ich mal fragen, was das für Symptome waren bezüglich der Psychose? Was hat sich da verändert?
Die Symptome waren, ich habe eine Schläfrigkeit am Tag entwickelt und eine Schlaflosigkeit in der Nacht. Die Schlaflosigkeit habe ich versucht zu überbrücken, indem ich ins Internet gegangen bin. Dann habe ich eine Kaufsucht entwickelt, habe falsche Schlüsse gezogen. Und das Ganze hat natürlich zu Konflikten innerhalb meiner Familie geführt. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr sie das Thema Parkinson belastet und wollte sie eigentlich davon befreien und habe ernsthaft drüber nachgedacht, sie zu verlassen.
Das ist ja der Wahnsinn. Auch steht immer in der Packungsbeilage bei. Ich glaube, in der Schwere ist es oft nicht so bekannt, was eben gerade die Dopaminagonisten auch anrichten können. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die wirklich ganz starke Süchte entwickeln und die Familie in Ruin treiben. Heißt ja auch so, dass man es in der Regel selber nicht merkt, wie man sich verändert, sondern dass andere einen darauf ansprechen müssen. Das ist schon eine schwierige Situation sicherlich auch für die ganze Familie dann. Ne?
Man musste erst mal sehen, dass man aus dieser Situation wieder rausgefunden hat. Aber Gott sei Dank waren halt, wie gesagt, meine Freundinnen da, die auch wirklich dann gut mitgeholfen haben.
Und nach Absetzen der Medikamente war das dann weg? Hast du dich wieder anders gefühlt?
Ja, ich habe mich viel befreiter gefühlt, dass dann durch diese andere Medikation fast eine Leichtigkeit hergestellt war und fast eine Normalität. Gut, ich meine, ich habe jetzt auch noch meine Nebenwirkungen in Bezug auf die Medikamente, aber mit denen kann man leben. Das ist was ganz anderes als vorher.
Ja, das glaube ich, genau. Und wie geht's dir heute?
Ja, also ich sag mal, mir geht's gut. Andere Symptome sind auch da von Nebenwirkungen. Grundsätzlich ist es ja bei mir die Steifheit der Rigor. Und ich habe dann Schmerzen im Lendenwirbelbereich im Moment, Ischiasnerv. Und ich merke aber, wenn ich mich bewege, dann wird es halt besser. Und durch die Medikamente, da kann es halt ab und zu mal zu Überbewegungen kommen. Aber ich muss sagen, es geht mir viel, viel besser.
Das ist doch schön zu hören, sage ich mal, nach 10 Jahren Parkinson. Es ist sicherlich auch immer die Sichtweise, wie man es so annimmt und worauf man sein Augenmerk richtet. Ne? Und da bist du, glaube ich, auch jemand, der auf jeden Fall immer sehr positiv nach vorne schaut.
Ja, auf jeden Fall versuche ich halt immer das Positive zu sehen, weil ich denke mal, klar, das Negative läuft einem schon über den Weg, aber ich kann mich nicht runterziehen lassen. Ich muss mein Leben leben und ich muss es möglichst gut leben. Und das kann ich nicht, indem ich mich nur von den negativen Einflüssen leiten lasse. Ich versuche wirklich, die guten Einflüsse zu finden und versuche mir die immer wieder bewusst zu machen und bin da ganz dankbar für.
Schön zu hören. Ja, wir haben besprochen, dass wir heute auch über das Thema Ernährung uns unterhalten wollen, weil du da auch seit ein paar Jahren gemeinsam mit einer guten Freundin von dir ja auf so einem Weg bist, dir nochmal genau die Ernährung anzuschauen. Ich glaube, ihr habt ganz viel euch mit dem Thema beschäftigt und viel auch verändert. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen für den Einstieg erzählen, wie kam es dazu, dass du überhaupt dieses Thema Ernährung und Parkinson für dich so im Fokus hattest?
Ja, ich habe meine Freundin Heike, die ist studierte Ökotrophologin. Und als sie davon hörte, dass ich Parkinson habe, da hat sie gesagt, ich helfe dir. Und dann habe ich gesagt, huch, wie geht denn das? Und dann auch noch mit Ernährung. Naja, gut, okay, soll sie mir es erstmal erklären. Ich war dann etwas zurückhaltend, was so diese Aussage anbetraf. Sie hat mir gesagt, also dass sie als selbstständige Ernährungsberaterin arbeitet und auch viele Patienten hat und sich auch auf neurologische Krankheiten spezialisiert hat, wie man sich dann ernähren muss. Und, sie könnte mir dazu was sagen. Also kurzerhand haben wir dann angefangen. Ich habe dann eine Ernährungsberatung bei ihr gemacht und eine Therapie. Von der Krankenkasse wird das ja teilweise bezahlt oder komplett bezahlt, je nachdem. Das war für mich eigentlich erstmal eine komplett neue Welt, in die wir eingestiegen sind. Und die hat mir gezeigt, dass da noch so viel möglich ist in Bezug auf Parkinson, weil man da wirklich positiv Einfluss nehmen kann auf die ganzen Symptome, die man hat.
Das stimmt, ja.
Was ich gegessen habe, das wurde halt alles aufgeschrieben, wurde notiert. Hinterher haben wir es besprochen. Und sie hat mir dann die Nahrungsmittel gezeigt, die mit sehr viel Eiweiß behaftet sind und die uns nicht so gut tun. Aber sie hat mir auch gleichzeitig gesagt, du darfst jetzt durch deine Ernährungsart und Weise nicht in der Mangelernährung verfallen, indem du das Eiweiß weglässt, sondern du musst es trotzdem essen. Aber ist es halt dann, wenn du zu Hause bist und wenn du zum Beispiel ein Bett in der Nähe hast und kannst in das Bett fallen, wenn du steif wirst. also so ungefähr. Okay. Das war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Und ich habe es ja dann auch ausprobiert und ich merke immer wieder, dass wirklich was Wahres dran ist.
Genau, dieser Zusammenhang zwischen Eiweiß und dem L-Dopa, gerade dem Levodopa, was wir ja als Medikament nehmen, das ist tatsächlich ja auch schon eine ganze Weile bekannt und glaube ich auch ganz wichtig für uns darauf zu achten. Da weisen normalerweise die Ärzte und Kliniken ja auch mit drauf hin, aber man muss natürlich selber mal gucken, wie reagiere ich drauf und wie sind meine Zeiten. Man sagt ja immer so, man sollte 1,5 Stunden vor der Medikamenteneinnahme und 1/2 Stunde danach nichts eiweißhaltiges essen. Das ist natürlich im Alltag immer so eine Sache, ne? Manche nehmen alle 2-3 Stunden Medikamente. Wie mache ich das? Esse ich gar nichts mehr? Oder wann esse ich was? Das ist immer so die Schwierigkeit, ne? Das irgendwie hinzukriegen.
Ja, das stimmt. Das ist auch nicht ganz einfach. Also man muss wirklich sehr diszipliniert manchmal leben. Man muss sich den Wecker stellen im iPhone. Also das kann man immer zur Hilfe nehmen. Und grundsätzlich ist ja auch so, dass jeder menschliche Organismus anders reagiert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, du musst jetzt das und das essen und irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Aber es ist grundsätzlich so, dass jeder menschliche Körper auf jedes verschiedene Nahrungsmittel anders reagiert. Und man muss sich halt die Zeit nehmen, um das selbst auszuprobieren. Und man muss sich wirklich die Mühe machen, das auch mal aufzuschreiben, weil dann hat man es nämlich schwarz auf weiß und kann es auch immer wieder nachlesen. Und das ist nämlich das Wichtige auch dabei, wenn ich merke, dass es mir nicht so gut geht, dann überdenke ich mich neu, dann überlege ich, was hast du denn jetzt in der letzten Zeit für einen Tagesablauf? Und dann schaue ich von morgens bis abends, wie, was ich esse, wann ich meine Medikamente nehme und überprüfe nochmal alles. Und manchmal fällt mir dann schon von alleine auf, dass ich da irgendwas eingeschlichen hat, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und dann kann man das nämlich auch mal weglassen und dann merkt man schon, dass es einem besser geht. Und das finde ich ganz bedeutend in dieser Sache.
Genau, und ich glaube, Ernährung hat einen viel, viel größeren Einfluss auf unser Leben, nicht nur bei Parkinson, sondern bei vielen anderen Themen auch, als wir immer so denken. Aber letztendlich ist ja das, was wir unserem Körper zuführen, nur damit kann er ja auch was anfangen, ne? Gibt es denn außer diesem Zusammenhang zwischen Eiweiß und Levodopa noch irgendwie Punkte, wo du sagst, da sollten wir drauf achten?
Ja, es kann ja manchmal sein, dass man auch mal so überdosiert ist. Und dann muss man sehen, dass man möglichst schnell alles mit viel Wasser trinken rausschwemmt aus dem Körper. Oder dass man jetzt irgendwas Eiweißhaltiges gegessen hat und man merkt, dass die Medikamente nicht wirken und man wirft dann nochmal was nach. Dann denkt man, man kann durch eine überhöhte Dosis das Ganze wieder ausgleichen. Ist meistens nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach hilft, ganz viel zu trinken. Umso schneller ist es dann wieder draußen, das, was man zu sich genommen hat. Also ich habe es auch schon erlebt und das war auch gerade in Pula so, dass halt wirklich viele Leute versucht haben, möglichst eine hohe Dosis ihrer Medikamente zu nehmen, um sich beweglicher zu machen. Das kann aber zu so einer Aggressivität führen, dass es eigentlich nicht gut ist. Ich denke einfach, das Wichtige ist, die Medikamente regelmäßig zu nehmen. Klar, man muss auch, wenn man Sport treibt oder irgendwelche anderen anstrengenden Sachen macht, muss man vielleicht auch mal eine halbe Tablette mehr nehmen. Aber man darf es nicht überdosieren. Das ist eigentlich das, was ich mir so auch als goldene Regel eigentlich gemerkt habe. Und nochmal auf diesen Stichpunkt Ernährung zurückzukommen. Es ist auch wichtig, Sport zu betreiben, weil durch Sport, durch diese Bewegung, setzt man auch den Verdauungstrakt in Bewegung. Das führt wiederum dazu, dass die Verdauung besser funktioniert und es halt nicht zu diesen Blockaden dann kommt, die viele ja von uns haben. Ja, und es geht einem dann sofort besser.
Ja, das ist auch ein spannender Hinweis nochmal, wirklich auf Sport zu achten, ne? Und das mit dem Wasser wirklich, also ich kenne das auch, dass ich dann, wenn ich dann doch was Falsches gegessen habe und dann das Levodopa nehme, dann denke ich mal schon, na toll, das wirkt jetzt wahrscheinlich nicht. Und dann ist es oft auch so, in der Reha war eine tolle Ernährungsberatung und die sagte eben auch, genau das, was du sagst, viel Wasser trinken, denn Wasser wird bevorzugt transportiert aus dem Magen in den Darm und dann kann zumindest die Tablette sich auflösen und dann runterher rutschen. Das kann dann nochmal eher einen Effekt haben, aber deswegen viel trinken, weil wenn die sonst oben drauf liegt oder so, dann passiert da auch erstmal nichts die nächsten Stunden, ne, wenn die da feststeckt.
Genau. Ja, ja, und so gibt es dann halt auch immer wieder diese Transportmittel, die unsere Medikamente besser zum Hirn befördern. Also wenn man dann zum Beispiel eine Banane isst, auch Cola ist da wunderbar geeignet. Gute Transportmittel, um unser Dopamin Richtung Hirn zu befördern. Aber auch, wenn man jetzt in den gesunden Bereich jetzt mal reinguckt, das sind ja ganzen Beeren, Himbeeren, Erdbeeren, alles was rot ist. Das hilft ja, um alles da besser zum Hirn zu bringen.
Ah ja, okay, das wusste ich auch noch nicht, dass das sozusagen helfen kann. Und auf jeden Fall auch auf die Eiweißzufuhr achten, ne? Und dieser Gedanke, auch wirklich Dinge aufzuschreiben, wie so ein Ernährungsprotokoll zu führen und zu gucken, wann nehme ich Medikamente, wann esse ich was, und dann die Reaktionen des Körpers zu beobachten, das ist ein guter Hinweis, weil ich selber das manchmal auch merke, ich denke, oh, ich habe so Tage, geht's mir einfach schlechter und die Tabletten wirken nicht so und was ist denn der anders? Ich denke mal, ich mache gar nicht viel anders, aber vielleicht auch dieses Mal so hinzugucken, was habe ich vorher gegessen oder was esse ich heute gerade so, ne? Dass man da nochmal das Augenmerk drauf legt, finde ich ganz gut. Was hat dir denn die Ernährungsumstellung gebracht für deinen weiteren Lebensweg?
Also erstmal, es schmeichelt uns ja allen, dass man erstmal das richtige Gewicht findet, was man eigentlich vorher versucht zu erreichen und nie schafft. Gerade auch durch den Sport treibe ich ja jetzt regelmäßig. Dadurch verliert man ja auch schon einige Pfunde, aber wir ernähren uns grundsätzlich jetzt auch gesünder. Es geht mehr in Richtung Gemüse oder Salat und weniger Fleisch. In Pula hatten wir eine Begebenheit, da hatte sich dann jemand von uns doch einen Burger gegönnt an einem Tag und hatte sich vorher wirklich vorbildmäßig mit Früchten und Gemüse und Salat ernährt und hat gesagt, jetzt habe ich mal richtig Lust auf einen Burger. Ja, und diese betreffende Person ist dann am anderen Tag nicht aus dem Bett rausgekommen, hat gewechselt zwischen Toilette und Bett und hat gesagt, ja, es ging ihr noch nie so schlecht. Da mussten wir alle lachen, weil vorher wussten wir alle, wie man sich zu ernähren hat, wenn man auf eine Weltmeisterschaft geht.
Dann hat man manchmal aber trotzdem Lust auf sowas und dann muss man letztendlich das auch ein Stück weit in Kauf nehmen und mit den Konsequenzen leben. Ich kenne das manchmal auch, dass ich denke, ich weiß es jetzt falsch, ich esse das jetzt trotzdem und dann hat man 10 Minuten Spaß und den Rest des Tages ist im Eimer und dann macht man es vielleicht das nächste Mal nicht mehr, aber manchmal muss das sein.
Ja.
Genau. So, jetzt kommen wir mal vom Essen zum Sport. Weil man sollte ja immer nach dem Essen, wie heißt das so schön, 1000 Schritte tun oder 1000 Bälle spielen vielleicht. Wir kommen zum Thema Ping-Pong-Parkinson. Silke, du bist ja in einer Tischtennisfamilie aufgewachsen, hast du mir erzählt. Also du hast Vater, der Tischtennis gespielt hat, ich glaube deine Geschwister auch. Also du warst von klein auf immer am Tisch. Platte sagt man ja nicht, habe ich von Thorsten Bomus gelernt, Tisch.
Weil wir sind ja keine Plattenspieler.
Stimmt, wir sind keine Plattenspieler. Und du warst immer auch erfolgreich, hast dann aber aufgehört mit dem Tischtennisspielen.
Genau.
Wie kam es denn, dass du dann irgendwann den Weg wieder zurückgefunden hast?
Ja, ich war, wie gesagt, damals in diesem Internetforum bei Parkinson Online. Da ist auch ständig dieses Wort Ping-Pong Parkinson gefallen. Und da habe ich gedacht, naja, was ist denn das jetzt hier wieder für neumodischer Kram? Immer wird irgendwas Neues erfunden, aber dabei wird hier nur Tischtennis gespielt.
Klingt aber toll, Ping-Pong Parkinson.
Und dann irgendwann habe ich mit Thorsten Bomus gesprochen und der hat gesagt, ja, was, du hast früher gespielt und spielst jetzt nicht mehr, das kann nicht sein. Ja, dann bin ich noch Jens Grebe so über den Weg gelaufen und der hat mir dann auch wieder so ganz tolle Sachen erzählt von diesem Ping-Pong-Parkinson und hat gesagt, du solltest wirklich wieder anfangen. Naja, ich habe das wieder beiseite geschoben, habe das jetzt auch alles nicht so wichtig genommen und dann bin ich doch irgendwann mal wieder an so einem Tischtennistisch vorbeigekommen und da habe ich dann doch gedacht, ach, jetzt will ich doch nochmal probieren, wie das jetzt so geht. Also ich konnte es noch und dann bin ich wieder mal zum Training gegangen in meinen Ex-Verein, wo ich ja dann ausgetreten war, weil ich ja über 15 Jahre auch nicht gespielt hatte. Dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Also irgendwie ist es jetzt so von der Bewegung her, hätte ich gar keinen Parkinson. Das hat mir so gut getan. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wir starten das Ding jetzt. Ernährung ist das eine, aber Sport ist auch eine Variante. Also habe ich dann auch mit dem Tischtennis angefangen wieder und habe gesagt, okay, wenn, dann machen wir das jetzt aber richtig. Wir machen jetzt gleich hier einen Stützpunkt in Fulda. Dann nehme ich mich gleich selbst in die Pflicht und kann nicht mich drücken und muss selbst ins Training gehen und muss diesen Stützpunkt weiter fortführen. Ja, und so ging dann das Ganze los und mein Verein hat mich wieder aufgenommen. Ich habe darum gebeten, ich habe gesagt, dass ich noch jemanden mitbringe, der heißt Parkinson. Alle waren einverstanden und haben gesagt, Schön. Ja, das kannst du bei uns machen und du hast Platz, wir haben genug Kapazitäten. Es ist einfach ein tolles Miteinander. Und dafür wollte ich auch mal Danke sagen.
Ja, schön, genau, das riecht mal gerne aus. Und bei Ping-Pong Parkinson funktioniert es ja tatsächlich so, dass wir immer als Stützpunkte an einen Sportverein vor Ort angebunden sind, die schon eine Tischtennisabteilung haben. Das macht es dann natürlich auch einfacher, weil einfach die Ausstattung schon da ist. Trotz allem sind Hallenzeiten immer sehr begehrt und oft auch nicht so einfach zu kriegen. Ich finde es trotzdem immer wieder Wahnsinn, dass wir inzwischen ja 120 Stützpunkte haben in Deutschland. Wirklich so viele Menschen, die Tischtennis spielen können mit Parkinson.
Über 130.
130, ah.
Ja, wir sind jetzt beim 800. Mitglied seit gestern.
Wahnsinn, toll.
Wir hatten nämlich erst Vorstandssitzung. Mhm. Im Moment haben wir wirklich einen Boom. Also wir machen hier einen Stützpunkt nach dem anderen auf. Die Menschen wollen überall Tischtennis spielen und wir haben noch so viele weiße Flecke auf der Landkarte. Wir hätten ganz gerne noch ein paar Stützpunkte mehr. Aber es ist halt immer überall ähnlich. Es muss einer in die Hand nehmen vor Ort, der sich als Ansprechpartner dann sozusagen hergibt. Und sagt, ja, ihr dürft mich anrufen, dürft mich fragen. Ich sag euch, wann Training ist, wo ihr hinkommen müsst und so. Und das Ganze so ein bisschen anleitet. Mehr ist es nicht. Aber davon brauchen wir halt noch mehr Menschen.
Genau, und also ich meine, ich kann das auch sagen, ich selber habe diesen Stützpunkt in Münster gestartet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Tischtennis. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt mal. Ich wusste gar nicht wie. Aber das ist auch jetzt nicht rasend viel Arbeit, muss ich sagen. Von daher würde ich jetzt hier mal ein Plädoyer halten für Leute, die noch überlegen. Auf jeden Fall meldet euch bei Silke, ne, bei dir wahrscheinlich, das kommen wir gleich noch dazu, dass es ja mit dein Job ist.
Das wäre schon toll, wenn wir da noch mehr unterstützende Menschen finden würden. Es ist wirklich nicht viel Arbeit, auch in den Stützpunkten. Man muss sich quasi sozusagen als Ansprechpartner hergeben und es ist nicht so, dass dann ununterbrochen das Telefon klingelt oder die Leute müssen sich erstmal trauen und das Schnuppern, das trägt ja dazu bei, dass die Leute dann einfach mal kommen können und einfach mal Tischtennis ausprobieren können. Aber ich finde es trotzdem unglaublich mutig, wenn man kein Tischtennis spielen kann, so wie du, Katrin, sich dann wirklich ins kalte Wasser wirft und sagt, ich nehme das in die Hand und ich versuche das jetzt mal vor Ort. Also Hut ab vor denen, die sich da ins Ungewisse stürzen. Aber wirklich, du bist ja total belohnt worden durch eine Riesengruppe.
Absolut.
Man spielt Tischtennis miteinander. Man spielt nicht gegeneinander. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir alle haben ja Parkinson, deswegen kommen wir dahin. Und wir spielen gemeinsam mit unserem Parkinson Tischtennis. Und es ist kein Kampf, der nach Leistungssport irgendwie ausschaut, sondern es ist wirklich dazu da, um zu sagen, wir sitzen in einem Boot.
Ja, das stimmt. Magst du noch mal sagen, was genau deine Aufgaben sind bei Ping Pong Parkinson? Du bist ja in den Vorstand mit eingestiegen, oder?
Genau, das ist vor ein paar Wochen passiert. Also da bin ich...
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Durch die Vereinsversammlung bin ich ja dann gewählt worden und ich bin jetzt eins von vier Vorstandsmitgliedern. Und meine Aufgabe ist es, sich um alle Stützpunkte in Deutschland zu kümmern und auch um die Interessenten, die in ganz Deutschland da sind, die möglichst alle einen Stützpunkt finden sollen und wenn es keinen Stützpunkt in deren Nähe gibt, dann stelle ich halt diese Verknüpfung her und diesen Kontakt zwischen den Interessenten und auch den Vereinen. Und mir zur Seite stehen ganz viele Regionalleiter, die so bestimmte Gebiete betreuen, aber auch Landesleiter. Aber es ist trotzdem immer noch riesengroß, das ganze Land, Deutschland, aber es macht einen riesen Spaß und für mich bedeutet das immer eine ganze Menge Dopamin, wenn ich sehe, wie viele Punkte auf der Landkarte dann entstehen. Auf unserer Homepage kann man ja anklicken und hinter jedem Punkt öffnet sich dann ein Fenster mit den Angaben, wann Training ist und wo die Sporthalle ist und wer der Ansprechpartner ist. Gibt eine Kontaktadresse und ich finde das sagenhaft, wie viele Menschen sich da zusammentun zu einem Zweck, nämlich Tischtennis zu spielen.
Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist eine riesengroße Bewegung geworden, sag ich mal, in nur 2,5 Jahren, ne?
Ja.
Da ist ganz, genau. Ganz viel entstanden. Das ist total schön. Jan, wo wir gerade so ein bisschen bei den Erfolgen auch sind, du bist ja jetzt auch erfolgreich von der WM in Pula in Kroatien zurückgekommen. Du sagtest auch schon, klar sind die Erfolge schön und wichtig und bedeuten uns auch viel, aber es gab auch so viele andere wichtige Aspekte und Momente in dieser Zeit. Kannst du uns sagen, was ist dir davon besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also zunächst muss ich erstmal sagen, Pula in Kroatien, wir mussten ja alle anreisen. Da gab es dann Leute, die haben eine längere Anreise gehabt und haben das alles auf sich genommen, um dann gemeinsam Tischtennis zu spielen. Das fand ich schon erstmal sagenhaft. Manche waren dann mit ihren Handicaps so eingeschränkt teilweise, dass sie dann trotzdem aber angetreten sind. Und ich finde das immer wieder bewundernswert und wie die das schaffen, diese Spiele zu managen mit ganz vielen Zuschauern hinter sich. Aber trotzdem ist es ein unglaubliches Miteinander voller Achtung dem anderen gegenüber. Für mich war es ganz besonders, als ich auch dann ins Finale gekommen bin, was ich mir eigentlich vorher nie ausgerechnet habe, weil mir ging es ja im Vorfeld auch nicht so besonders gut wegen meinem Rücken und meiner ganzen Schmerzen, die ich da hinten hatte. Und dann hat es nun doch geklappt, dass ich dahin kam und stand dann plötzlich einer Japanerin gegenüber. Ich finde halt Tischtennis auch sehr fair, deswegen, weil man vorher fragt, bist du fertig, bist du bereit, können wir starten? Und sich natürlich auch bei den Netzbällen und den Kannenbällen entschuldigt. Und bei ihr war es auch so, bevor sie angefangen hat, da hat sie sich vor mir verneigt. Dann hat sie sich zum Publikum umgewandt, hat sich nochmal verneigt. Ja, und dann ging's los. Diese unglaubliche Achtung dem anderen gegenüber, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und es waren auch besondere Erlebnisse. Aber auch zum Beispiel, besonders als jemand verloren hatte, auf dem Boden zusammengeklappt ist, auf den Knien und dann geweint hat. Und der Mitspieler ist dann zu ihm gekommen und hat die Hand auf ihn gelegt, hat sich zu ihm gekniet und beide haben gemeinsam geweint. Das sind ergreifende Momente. Aber es gibt halt auch Momente, wo zum Beispiel jemand mit einem Booster reinkommt in die Halle. Der Booster wird aufgedreht bis zum geht nicht mehr. Es spielt Reggae-Musik und alle legen die Schläger weg und reißen die Arme hoch und tanzen mit und singen mit. Es ist sofort Stimmung da. Das ist unglaublich, was diese WM einfach ausmacht. Und man muss es einfach mal erlebt haben. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ja auch sehr fair. Wir haben ja die Kategorien, die wir einteilen, 1, 2 und 3, je nachdem, wie viel Tischtenniserfahrung jemand hat. Wenn er erst Anfänger ist, dann kommt er in eine andere Kategorie als die Fortgeschrittenen. Oder jemand, der gehandicapt ist, mehr gehandicapt ist, kommt auch in eine andere Kategorie als die weniger Gehandicapten. Also ich finde diese Fairness, die hier wirklich gezeigt wird, auch von Seiten des Orga-Teams, das ist unglaublich und das ist eine ganz andere Art und Weise, mit einem Sport umzugehen, als so, wie wir es bisher kennen.
Das ist eben auch das, was Sport dann kann. Ne? Sport kann dann eben auch wirklich zur Integration beitragen, zur Fairness, aber eben auch ganz viel Begeisterung mitbringen. Und das finde ich auch ja total schön. Das hört man richtig raus aus deinen Erzählungen. Ja, vielen Dank dafür. So zum Abschluss. Hast du Träume, die du dir noch verwirklichen möchtest?
Ja, der oberste Traum ist halt, dass die Forschung irgendwann mal das richtige Mittel findet und sagt, so, das ist jetzt heilbar. Wir sind befreit von unserem Parkinson. Und natürlich ein anderer Traum von mir. Ich habe also zwei Träume.
Träumen darf man so viel, wie man will, finde ich.
Ganz Deutschland und wenn überhaupt das reicht, ich glaube, die ganze Welt mit Stützpunkten zu versorgen, dass die Menschen es in ihrer Nähe wirklich schaffen können, Tischtennis zu spielen, weil Tischtennis ist wirklich ein toller Sport, der wirklich Menschen zusammenführt.
Und der einfach auch wirklich hilft, ne? Der dabei hilft, die Symptome in Schach zu halten und zu verbessern auch zum Teil. Also das sehen wir auch immer wieder. Sehr schön. Also die Träume teile ich auf jeden Fall. Ja. Das will ich auch alles noch erleben. Genau.
Sehr schön.
So, und zum Abschluss, Silke, ich stelle die Frage mal ganz gerne, weil ich finde, so ein kleines Fazit am Ende ist immer ganz schön. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ja, vielleicht meine vier Leitlinien, die ich versuche jetzt im Rahmen meiner Krankheit auch zu leben, was mir natürlich nicht immer gelingt. Aber ich arbeite dran, würde ich sagen. Also ich fange mal an mit meinem ersten Punkt. Man darf sich nie entmutigen lassen. Es ist trotz Parkinson ganz viel möglich und zeigen mir immer wieder diese Turniere, die ich mitspielen darf, wo ich dann immer sage, ach, wer weiß, wie weit ich komme. Und plötzlich bin ich dann vorne gelandet, dann denke ich immer, mein Gott, und das trotz Parkinson, das ist schon irre. Ja, und dann Punkt 2, man muss halt immer am Ball bleiben und auch immer sich bewegen, auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Und ich habe auch genug solcher Tage und manchmal da denke ich, oh Gott, bleib jetzt mal lieber hier auf der Couch. Aber gerade dann ist es wichtig, sich zu bewegen und aktiv zu sein. Dann habe ich den dritten Punkt. Das ist natürlich die Ernährung. Man findet auch mit der richtigen Ernährung einen besseren Umgang mit Parkinson. Und mein letzter Punkt ist einfach, sucht euch bitte alle den richtigen Neurologen. Es muss jemand sein, der mit euch auf Augenhöhe spricht und der sich vor allen Dingen mit Parkinson auskennt. Da gibt es nämlich ganz viele Möglichkeiten noch im Rahmen eurer Krankheit, wie ihr eure Symptome verbessert und damit besser leben könnt. Zu allerletzt bewahrheitet sich das auch für mich immer wieder. Die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Das hat mir auch schon sehr oft geholfen.
Genau, wir bleiben in der Hoffnung. Dankeschön, Silke, für deine Abschlussworte. Danke für das Gespräch heute, für deine guten Gedanken, für deine Einblicke in dein Leben. Du warst ja auch sehr ehrlich. Ich glaube, es tut auch allen gut, natürlich auch zu hören, dass wir mit Parkinson nicht nur gute Zeiten haben beim Tischtennis oder so, sondern dass wir auch schwierige Zeiten erleben, aber dass die zu schaffen sind. Und das ist mir ja in meinem Podcast so wichtig, zu zeigen, dass wir trotz aller Schwierigkeiten oder vielleicht auch gerade wegen den Schwierigkeiten heute die Menschen sind, die wir sind. Und du bist ein ganz wunderbarer Mensch, liebe Silke. Ich freue mich, dich zu kennen. Und wir sehen uns bald irgendwo am Tisch. Und jetzt muss ich nämlich gleich zum Tischtennis, weil wir haben heute Training.
Da wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß und ja, bleib weiter dran. Ich freue mich schon aufs nächste Wiedersehen.
Ja, Dankeschön. Genau. Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, was ich oft als Quintessenz aus so vielen Gesprächen ziehe und was ich auch aus dem Interview mit Silke heute wieder mitnehme. Wir müssen wirklich selbstaktiv werden und vor allem bleiben. Es geht darum zu erkennen, dass wir selbst unser Leben mit Parkinson beeinflussen können. Sei es durch die Ernährung oder den Sport oder durch die richtige Medikamenteneinstellung. All das liegt zuallererst in unserer Hand, denn wir kennen unseren Körper am besten und können am ehesten wissen, was uns hilft und was nicht. Aber Tischtennis, davon bin ich wirklich überzeugt, hilft immer. Daher mach mit und schau doch unter www.pingpongparkinson.de, wo es einen Stützpunkt auch in deiner Nähe gibt. Und wenn es noch keinen gibt, dann gründe doch einfach einen. Der Vorteil dabei, du kannst dann mit Silke telefonieren und sie hilft dir gemeinsam mit dem Pingpong-Parkinson-Team beim Aufbau. Na, wenn das kein Anreiz ist. Ich wünsche dir heute einen wunderbaren Tag. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.